Ja, erstmal schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön verteilt. Habt ihr die Zeit genossen, in der Gemeinde mal wieder Lobpreis zu machen? Oder? Also das beim letzten Mittwoch, das habe ich, also für ich persönlich, das ist so diese einfach zusammen, einfach Gott anzubeten, das ist halt irgendwie was ganz Besonderes. Und man merkt dann immer erst, was man hat, wenn es einem so genommen wird. Ne? Das sind so die Dinge, die so selbstverständlich sind. Man geht sonntags in die Gemeinde und kommt zusammen, muss auf nichts achten, kann sich noch frei begrüßen, sich umarmen und einfach zusammen Lobpreis machen. Und es ist schön, dass wir einfach in dieser reduzierten Form das einfach trotzdem machen können. Aber ich denke, es ist immer wichtig, auch da das im Bewusstsein zu haben, dass man die Dinge, die man hat, einfach auch mehr wertschätzt. Und das ist manchmal so traurig, wo man dann überall rumkritisiert, gerade in Gemeinden, ja, und Musik ist zu laut, zu leise, falsche Lieder rauf und runter, dass man einfach da in Zukunft einfach auch sieht, was man hat und dass man das wirklich wertschätzt. Das ist bei mir auch nochmal wichtig so. Als Einleitung. Ansonsten, ich glaube, mich kennt so ziemlich jeder von euch. Und dadurch, dass ich ja im Modehandel bin und ich praktisch mit verderblicher Ware handle, das heißt, die Ware, die heute reinkommt, die ist in 3 Monaten nur noch die Hälfte wert. Weil einfach bei der meisten Ware, weil einfach Trends kommen und gehen. Und wir natürlich auch einfach eine sehr bewegte Zeit hinter uns haben oder sind noch mittendrin. Und es gibt ja im Moment einen Satz, den man sehr oft hört: Wir fahren auf Sicht. Habt ihr das auch schon gehört? Wir fahren auf Sicht, manchmal auch die Politiker. Und es geht uns auch so. Und wir hatten ja praktisch und das macht man nicht gerne auf Sicht fahren. Man will gerne weit gucken, beim Nebel ist es sehr unangenehm, wenn man nicht weiß, wie weit man, was da so im Nebel rum auf einen wartet. Und das ist für uns Menschen unangenehm. Und der Manu hatte ja gepredigt am Sonntag auch und sprach auch von diesem Zustand des Kontrollverlustes. Ja, wir mögen als Menschen nicht die Kontrolle zu verlieren. Das ist sich komisch, ne? Selbst als Christen mögen wir nicht Kontrollverlust. Obwohl wir an Gott glauben, obwohl wir wissen, dass Gott uns liebt, mögen wir keinen Kontrollverlust. Woran liegt es? Das liegt daran, dass wir Kreaturen sind, die gefallen sind. An für sich, vom Natürlichen her, wir sind Geschöpfe und wir müssen einfach komplettes Vertrauen zu dem Schöpfer haben. Gar keine Frage. Es wäre einfach was völlig Natürliches, aber wir sind eben gefallen und wir sind aus dieser Verbindung mit Gott gefallen und da sind doch Reste in uns und wir müssen uns immer wieder entscheiden, Gott zu vertrauen und diese Wahrheit anzunehmen und uns zu entscheiden, auch so zu leben. Und diesen Kontrollverlust, den wir jetzt im Moment ganz besonders haben, und ich denke, Corona ist eine globale Krise, aber wir haben ja alle auch ganz konkrete Krisen in unserem Leben, wo wir auch in Situationen kommen, wo wir keine Kontrolle mehr über unser Leben haben. Und wir hatten jetzt praktisch diese Predigtserie, die so als Rahmen gegeben worden ist, die Tage Elias. Und da gab es so verschiedene Themen, die vorgegeben sind. Und ich wurde gefragt, über was ich da heute den Input geben will. Und da habe ich mich entschieden für das Gebetsleben des Elia. Und ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht mit dem Gebetsleben vom Elia beschäftigt, so richtig. Also das war für mich jetzt ein guter Anlass, das zu tun. Und auffällig war, wie der Elia eigentlich so auf die Bühne des Geschehens getreten ist. Das war sehr ruckartig. Also im 1. Könige 17, das erste Mal, wo Elia sozusagen auf die Bühne tritt. Das fängt so an, ich lese es euch mal vor. Und es sagte Elia, der Tischbiter von den Einwohnern Gileads, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, ich sage es. Das ist schon heftig, ne? Also normalerweise, ja, ich meine, der Elia ist einer der Propheten in der Bibel. Und wir wissen nichts über den. Wir wissen, plopp ist er da, mit einer unfassbaren Aussage, geht zum König und spricht praktisch im Namen Gottes Gericht. Das ist ziemlich krass. Und das ist aber kein Gebet, ne? Was er da spricht. Das ist kein Gebet. Er spricht das Wort Gottes in Autorität aus. Wenn man so eine Autorität hat und so ein Selbstverständnis, da muss ja vorher was passiert sein wahrscheinlich, ne? Der Elia. Man kann davon ausgehen, dass wenn so ein Mann vor den König tritt mit so einer Autorität, dass er sehr wohl anscheinend ein Gebetsleben hatte. Ein sehr ausgeprägtes. Und Gebetsleben heißt Beziehung zu Gott haben. Beten ist der Austausch mit Gott. Du kannst natürlich auch beten ohne Gottesbezug, also nur als religiöse Form. Aber Gebet, so wie wir es verstehen, ist eine gelebte Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung, die er hatte, hat Ausdruck in dieser Autorität und in dieser Funktion, die Gott ihm dazu getraut hat und in die Gott ihn gestellt hat. Also er war ein Prophet, gar keine Frage, und er hatte auch Zugang zum König. Also muss er ja auch ein Mann gewesen sein, der schon einen Ruf hatte, in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Also das, in diese Zeit, Elias, habt ihr ja schon öfters von der Bill hat drüber gesprochen und wer ist da nochmal beim letzten Mal? Hilft mir. Der Nathan, genau. Der Nathan hat darüber gesprochen, über Elia und über diese Zeit auch. Es war eine sehr finstere Zeit, wo Israel immer mehr konfrontiert worden ist mit Götzen, mit Baal und diese andere, wie heißt du nochmal, die andere Göttin? Nee, das war die Isebel, war die Frau vom Nahab. Ja, genau. Und die Menschen haben sich immer mehr diesen Götzen zugewandt und es war eine sehr finstere Zeit. Und in der Zeit wurden auch viele, was wir aus der Schrift wissen, viele Propheten kamen da in der Zeit um. Und das erste wirkliche Gebet, was der Elia gesprochen hat, kann ich euch auch vorlesen. Das erste, was ich gefunden habe, in der Situation, wo bei der Witwe, die er versorgt hat und wo der Sohn gestorben ist. Und er rief den Herrn an und sagte: Herr, mein Gott, tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so übel, dass du ihren Sohn tötest? Das war also das erste Gebet, was ich hier erkennen konnte, was echt das Gebet war. Also nochmal: Herr, mein Gott, tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so übel, dass du ihren Sohn tötest? Auch ein komisches Gebet, ne? Also kein Gebet, Herr, lass dieses Kind zum Leben und so weiter, keine Ahnung. Und er wird dann auch einfach aktiv. Ich will damit nur ausdrücken, dass dieser Elia eine ganz starke Beziehung zu Gott hatte. Eine ganz starke Beziehung zu Gott hatte. Und an vielen anderen Stellen heißt es dann immer, das Wort Gottes kam zu Elia. Also er hat von Gott einen Auftrag bekommen und er ist tätig geworden, er ist aktiv geworden. Also kam das Wort zu Elia und er ging, tat, machte und so weiter, das, was Gott ihm aufgetragen hat. Und in die Person von Elia, wissen wir ja, er ist extrem kühn gewesen, weil er diese ganzen Priester umgebracht hat, diese Baalspriester. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder ist er ganz schnell verunsichert worden und hat sich ganz furchtbar gefühlt. Also mutig, hat Autorität gehabt und trotzdem auch Situationen, wo er richtig am Boden war und wo ihn Gott wieder einfach rausgeholt hat. Das ist auch eine interessante Feststellung, dass wir auch, wenn wir uns geistig sehr stark fühlen und eine sehr starke Beziehung zu Gott haben und glauben, wir sind wirklich auf einem guten Weg, ja, und fühlen uns geistlich richtig stark, dass trotzdem Gott immer wieder Situationen zulässt, wo wir uns dann denken, Mensch, wo ist das alles geblieben? Und wir hatten im Hauskreis dieses Gebet von Jesus in Gethsemane, was auch also beeindruckend ist, dass Jesus als der Sohn Gottes trotzdem den Vater fragt, ist es möglich, ich will diesen Kelch nicht, ja? Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Obwohl er doch genau wusste, also wo die Reise hingeht, also was sein Weg, was hat er vorher gesagt. Aber trotz alledem diese völlige Abhängigkeit zum Vater, wo Gott uns immer wieder reinführt, ja, dass wir wirklich in dieser ganz engen Beziehung, in dieser ganz engen Abhängigkeit von Gott geführt werden. Und so war das beim Elia auch. Gott hat es zugelassen, dass er auch in dieser Situation wirklich echt dernieder war. Ja? Für uns ermutigend, finde ich, starke Männer Gottes, die Menschen waren mit ihren ganzen Stärken und Schwächen. Das, was Elia ausgemacht hat, war eine enge Beziehung zu seinem Vater, zu Gott und ein absolutes Gehorsam. Und wir müssen uns überlegen, dass das praktisch echt eine sehr, sehr schwierige Zeit war, in der er praktisch da aufgestanden ist. Und er hat sich praktisch davon nicht abbringen lassen, den Willen Gottes da einfach umzusetzen und weiterzugehen, obwohl er auch von seinem Überblick, er dachte ja wirklich zum Schluss, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist, er hatte nicht den Überblick gehabt, den hat Gott gehabt. Wo er gesagt hat, es sind doch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Diesen Fokus hatte er nicht, obwohl er praktisch diese enge Beziehung zu Gott hatte, hatte er nicht den gesamten Überblick. Auch er war in einer völligen Abhängigkeit und musste sich eingestehen, dass er nicht den gesamten Überblick hatte, auch in dieser Situation. Was können wir aus dieser ganzen Geschichte von Elia für uns persönlich lernen? Oder was können wir da mitnehmen? Was hat es mit uns zu tun? Dass wir praktisch in dieser Corona-Zeit, in dieser Krisenzeit festgestellt haben, dass Götzen erschüttert werden, dass viele Dinge hinterfragt werden. Der Manfred hat gerade gesagt, dass es ein Katapult ist, dass bestimmte Dinge verstärkt auch werden. Beides, Katalysator, gut, danke. Dass Dinge auch aufgedeckt werden. Vor allen Dingen scheinbare Sicherheiten, auf die wir gebaut haben. Wo man sagt, okay, wo geht die ganze Reise hin? Und das ist das praktisch, wo wir gesagt haben, auch immer in verschiedenen Gottesdiensten auch und auch schon am Jahresanfang, dass es so wichtig ist, diese persönliche Beziehung zu Gott zu stärken, zu vertiefen. Und das ist jetzt nochmal verstärkt worden, weil wir einfach getrennt werden, weil wir viel zu Hause sitzen. Und das praktisch so als Weckruf auch für uns als Gemeinde, für uns ganz persönlich, da tiefer in die Beziehung mit Gott zu gehen. Und ich denke, dieses Wesen vom Elia, diese Bereitschaft zu haben, auch gerade in Krisenzeiten, gerade in Zeiten, wo es schwierig ist, diese Haltung zu haben, kann das Wort Gottes zu dir kommen? Bist du bereit, dass das Wort Gottes, dass er zu dir kommt? Diese Bereitschaft zu haben, einfach zu warten und zu gucken, was will Gott für mich ganz persönlich und das dann auch umzusetzen. Als Gemeinde auch, als ganze Christenheit, das Wort Gottes soll zu uns kommen. Und wir sollten uns praktisch da bereit machen, im Persönlichen und als Gemeinde, dass wir schauen, was ist der Plan Gottes für uns ganz persönlich. Und was ich aber sehe, ist, dass viel, und das hatten wir auch am Anfang des Jahres, das Wort Ablenkung, ich glaube, das kam von der Iris, dass wir immer Gefahr sind, abgelenkt zu werden. Und jetzt gerade auch im Moment gibt es viele, viele Tendenzen, viele Wogen, viele Diskussionen. Am Anfang war es noch relativ einfach, war eine klare Sache, wir haben hier ein Virus, wir müssen jetzt praktisch, wir haben den Lockdown und wir müssen uns alle jetzt an bestimmte Auflagen halten. So, und jetzt hat das alles ganz, jetzt kam die Welle nicht, so, und jetzt fangen die ganzen Diskussionen an in der Gesellschaft. Und wir sind ja auch immer so ein bisschen so ein Spiegelbild auch, oder das, was in der Gesellschaft passiert, passiert auch ein Stück weit in der Gemeinde. Und man kann sich da leicht ablenken lassen. Und das ist die Gefahr, dass wir jetzt gucken, ja, ist jetzt die Regierung schuld oder die Virologen oder was passiert da? Und alles Mögliche. Und da kann man auch eine Meinung haben oder soll man auch eine Meinung haben. Denke ich, ist wichtig, sich zu informieren, auch zu diskutieren, unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber wir müssen aufpassen, glaube ich, dass wir nicht in dieser Zeit auf das nicht praktisch abgelenkt werden von dem, was wirklich Gott will in dieser Zeit. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Es darf nicht dazu führen, dass wir als Christen uns auseinanderbringen lassen. Auch der Manu hat es auch in der Predigt so gesagt, es gibt so verschiedene. Der eine ist sehr vorsichtig oder sehr ängstlich vielleicht auch. Der andere ist sehr locker da oder hat da einen ganz anderen Blick. Und da gibt es die verschiedensten Facetten. Und das macht auch nichts. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir als Gemeinde, als Christen, gerade in dieser Zeit zusammenstehen. Und dass wir uns, genau was ich gesagt habe, dass wir nicht das Eigentliche verpassen, was Gott in dieser Zeit will. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und der Elia war ein Berufener. Er war ein Berufener von Gott und er hatte einen Auftrag, den hat er zu erfüllen gehabt. Und jeder von uns, wir sind Berufene. Du bist berufen von Gott. Nicht ich habe dich erwählt, du hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt, dass du hingehen sollst und Frucht bringen sollst. Wir haben ganz klare Aufträge. Es hat sich wegen dieser Krise im Grunde genommen für uns als Christen überhaupt nichts geändert. Wir sind seine Kinder, wir sind Geliebte, wir vertrauen ihm, wir haben einen Auftrag. Jeder für uns ein ganz grundsätzlicher Auftrag, dass wir das Evangelium weitergeben sollen, dass wir zu Jünger machen sollen, dass wir in seinem Wort sein sollen, dass wir Gemeinschaft haben sollen. Das sind ganz klare Dinge. Und dann gibt es ganz konkret für jeden von uns das, was für dich persönlich, egal wo du bist, ob im Homeoffice, auf der Arbeit, in der Gemeinde, hast du deinen Platz in einem lebendigen Organismus, der eine Funktion hat. Und lasst uns da nicht abgelenkt von sein. Was ist dran für dich persönlich? Egal in welchem Maß, ich meine, der Elia, der hat auch dann 3 Jahre, war gar nichts. Ja, 3 Jahre ist der in der Versenkung verschwunden. Gar nichts. Und vorher hört man auch nichts von ihm. Auf jeden Fall steht nichts in der Bibel. Das heißt, das, was deine Aufgabe ist, was dein Auftrag ist, das ist jetzt nicht jeder muss zur Bundeskanzlerin und der jetzt praktisch Gericht Gottes sprechen. Die Frage, was für dich persönlich dran ist. Und du bist nicht praktisch losgelöst als Individuum, sondern du bist eingebunden in ein Leib, du bist eingebunden in einem lebendigen Organismus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als lebendiger Organismus zusammengehen und auch da, das ist das, was ich mal sage, so diese Predigten, das, was Gott uns, wir glauben ja, dass es Wort Gottes ist, dass wir da immer diese Linie auch sehen. Was will Gott zu uns sprechen? Was ist jetzt dran für uns als Gemeinde und für mich ganz persönlich? Ich habe noch aufgeschrieben, auch so eine Grundhaltung, dass wir in Krisen, wenn wir in Krisenzeiten kommen, wenn wir in persönliche Krisenzeiten kommen, dass wir nicht aufhören, ein brauchbares, ein williges Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Wir hatten mal eine tolle Predigt gehabt vom Andi, glaube ich, oder Manu, weiß ich nicht genau, wo es um den Werkzeugkasten Gottes ging. Ja? Und dass wir uns davon nicht, wer war's? Manu? Dass wir uns da nicht abbringen lassen in solchen Situationen, ob das jetzt diese globale Krise ist oder ob eine persönliche, dass wir nicht aufhören, das, was praktisch Gott in unserem Leben will, umzusetzen und zu tun. Und uns nicht von den Wellen und von dem ganzen Aufgewühlten da beeindrucken lassen. Dass wir uns nicht von diesen ganzen Dingen beeindrucken lassen, von den ganzen Umständen, von den ganzen Diskussionen, von allem Möglichen, sondern dass wir uns von Gott beeindrucken lassen, gerade in der Zeit. Und es ist ja so, dass so eine Gemeinde lebt von vielen Diensten, von Teilnahme an Gruppen, jetzt wie hier, auch vom Geben. Also diese ganzen Dinge sollten wir aufrechterhalten. Und das ist ganz große Klasse, dass wir das tun, auch in diesen Online-Hauskreisen. Was ich mitbekomme, ist da echt eine super Beteiligung. Finde ich total klasse, auch wenn es nervt, ehrlich gesagt. Es ist gut, aber es ist wirklich nur Ersatz. Und unser Gebet sollte sein, dass das möglichst schnell vorbeigeht. Ja, und dass wir wirklich wieder normal zusammenkommen können. Und das ist uns auch unser Auftrag. Und es ist ein ganz klarer Auftrag, dass wir für die Regierung beten. Wir sollten uns nicht über die Regierung in erster Linie beschweren und beklagen, sondern wir sollten für sie beten. Und sie braucht Gebet. Es ist so krass, diese ganzen Dinge. Ne? Der eine sagt so, der andere sagt so. Und diese müssen Entscheidungen treffen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir als Christen, wer macht es denn sonst? Wer betet für die Regierung? Wenn nicht die Christen. Und Gott sei Dank, es waren Gebetszusammenkünfte in den verschiedensten Art und Weisen und das ist auch gut so und lasst uns da auch nicht locker lassen. Das ist, so wie es auch am Anfang gesagt worden ist, es ist kein Sprint, es ist wahrscheinlich doch eher ein Marathon. Und ich merke das bei uns in der Firma auch, am Anfang war die Stimmung recht gut und wir packen das und es war so ein Wir-Gefühl. Und je länger das jetzt so geht, desto schwerer wird es. Also ich kann jetzt nur von meinem Team und von meinen Leuten sprechen. Wenn das praktisch sich so lange hinzieht, ja, und auch nicht so richtig die Perspektive klar ist, dann hört man noch was davon, dass es eventuell wieder Dinge sehr zurückgenommen werden. Das ist nicht einfach und es ist da schwerer. Umso mehr ist es wichtig, dass wir beten, dass wir im Gebet einstehen und dass wir als Christen auch einfach stehen und positiv sind. Und eben jetzt kommen wir wieder zu Elia, dieser Zeit, wo wir leben ja in einer Zeit, wo wir umringt sind von Götzen. Und Götze steht immer auch für Eigenwille. Das ist einfach sich das, wo die Menschen sich ihre eigenen Götter machen und ihr eigenes Ding durchziehen. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ja? Und da ist es wichtig, dass wir stehen und Licht sind und Salz sind und eine andere Position haben und sagen, da gibt es einen. Es gibt es einen Schöpfer, der diese ganze Welt in seiner Hand hält und der einen Plan hat. Gott sei Dank, Gott hat einen Plan. Was ich auch denke, nicht einfach ist jetzt auch in so einer Zeit, dass viele Dienste, viele von euch, die sich in Dienste eingebracht haben, die eventuell jetzt keine Dienste mehr haben. Und oft ist es ja auch so, meine Definition, wie lebe ich mein Christsein? Und wenn mir so ein Dienst auch genommen wird oder eine Funktion in so einer Gemeinde, auch da fehlt mir dann was. Und auch das ist praktisch eine Herausforderung zu sagen, okay, mein Christsein es hängt jetzt nicht an diesem Dienst. Oder mein Christsein hängt jetzt nicht daran, dass ich am Sonntag unbedingt in die Gemeinde gehen muss, sondern ich definiere mich wirklich aus der Beziehung zu Gott und muss das einfach dann anders leben. Und anders ausfüllen. Gut, ich komme zum Ende. Lasst uns mutig und voll glauben und erwartungsvoll weitergehen im Vertrauen, dass wir, obwohl wir nicht wissen, wo die Reise hingeht, dass Gott einfach uns führt, dass wir, auch wenn wir einfach eingeschränkt sind, auch wenn wir nicht wissen, wie lange das alles so laufen wird, mit diesem festen Glauben, diesem Vertrauen, dass Gott einfach weiß, was Sache ist und auch, dass er mit dir persönlich einen Plan hat, mit dieser Gemeinde einen Plan hat und dass du dich nicht davon abbringen lässt, dass das Wort, wie bei Elia, dass das Wort Gottes zu dir kommen kann, dass du das Wort Gottes an dich ranlässt und dass du bereit bist, egal was es auch immer ist, mit Gott weiterzugehen und das, was aufträgt, einfach umzusetzen. Ich denke, das ist so, was ich rausgenommen habe, als ich mir das mit dem Elia mal so genau angeschaut habe.